Am Puls mit der Standesbank. Der Podcast der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Wir begleiten Sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Am Puls mit der Standesbank. Mein heutiger Gast ist Kardiologe und hat einen MBA in Gesundheitsmanagement. Er blickt auf jahrelange klinische Erfahrung am Wiener AKH zurück und ist ein international gefragter Forscher. Seine Arbeiten publiziert er nicht nur in den weltweit führenden Fachjournalen, er präsentiert sie auch regelmäßig auf den großen Bühnen der Medizin, wie etwa beim Kongress der American Heart Association. Die Europäische Gesellschaft für Kardiologie verlieh ihm für seine Leistungen sogar den prestigeträchtigen Ehrentitel Fellow of the European Society of Cardiology. Genau dieses Know-how hat er jetzt in sein eigenes Herzensprojekt eingebracht, das Ärztezentrum AEOS in Wiener Neustadt. Vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Ich freue mich nun auf das Gespräch mit Dr. Patrick Sulzgruber. Hallo.
Hallo.
Sie kommen aus der Kardiologie des Wiener AKH und haben auf internationalem Top-Niveau geforscht. Was war der konkrete Auslöser, den Klinikalltag hinter sich zu lassen und den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen?
Das ist eine spannende Frage. Also einen konkreten Auslöser gab es eigentlich nicht dafür. Nach meiner Hochzeit bin ich mit meiner Frau und meinen damals drei Kindern auf Urlaub gefahren. Wir waren damals in Griechenland und ich bin am Strand gelegen oder mit meinen Kindern Sand gespielt. Da hat meinen Kindern zugeschaut, wie sie in den Wellen herumgehüpft sind. Und irgendwie kam dann der Gedanke auf, wie ich meine vielen Ideen und Gedanken schweifen habe lassen. Ich dachte, eigentlich fühlt sich das jetzt gerade relativ spannend an, eine Ordination aufzumachen oder ein Ordinationszentrum aufzumachen. Das war eigentlich irgendwie ein Bauchgefühl, eine Art von Bauchgefühl, was sich in dem Moment eben total gut angefühlt hat, diese Idee. Und das hat sich dann, wie ich so in diesem Urlaub war, gedanklich immer wieder weiterentwickelt und neue Facetten aufgekommen. Anfangs war es die reine Ordination. Ich als Keyplayer oder Einzelkämpfer. Dann habe ich aber nicht so Gefallen gefunden und so ist das Projekt in meinen Gedanken immer größer und größer geworden. Ich habe das immer weiter gesponnen, wie man das ergänzen könnte und optimieren könnte. In der Zeit war es so, dass einige von meinen Kollegen oder ein paar liebe Kollegen aus dem AKH gegangen sind. Die waren so irgendwie die Wegbereiter dieses Gedankens. Und auf Basis dessen habe ich dann gedacht, ja, so wie ich das Konstrukt jetzt gerade gesponnen habe, in meinem Gedanken dahin schweifen lassen, am Strand meinen Kindern zusehend, dachte, das fühlt sich für mich extrem gut an, dieser Gedanke. Und so ist irgendwie dieser Samen gesät worden und daraus was gesprossen, was immer größer geworden ist.
Sie wurden 2016 als Researcher of the Month ausgezeichnet. In Ihrer Studie haben Sie nachgewiesen, dass etablierte Messmethoden für das Überleben nach einem Herzstillstand oft zu ungenau sind. Treibt Sie dieser wissenschaftliche Drang, Dinge kritisch zu hinterfragen, auch heute als Unternehmer an?
Also ich bin immer schon sehr kritisch gewesen. Also in allem, was ich gemacht habe, habe ich immer sehr kritisch hinterfragt, sei es eben die Wissenschaft, wie Sie angesprochen haben, sei es auch das, was ich jetzt gerade mache. Es war immer in meiner Karriere auch als Wissenschaftler, gibt es immer Fragestellungen, Ideen, muss ich denken, das wurde noch nicht beantwortet, hat aber einen doch sicher großen Mehrwert für den Menschen, für Patienten. Das ist eigentlich dasselbe, was ich mir natürlich auch jetzt noch immer stelle. Ja, jetzt vielleicht nicht mit einer wissenschaftlich-akademischen Komponente, aber die Fragestellung ist schon immer wieder da, was kann ich machen, um meinen Patienten oder generell den Menschen, die ein Problem haben, die beste Therapie anzubieten, Konstrukte Arbeitsabläufe zu schaffen, wo ich die Patienten effektiv, schnell betreue, sie sich gut aufgehoben fühlen und natürlich auch gewisse Probleme zu beheben. Also das zieht sich durchaus durch in meinen letzten Jahren, meiner Karriere. Also ja, natürlich, auf eine gewisse Art und Weise kritisch sein, vor allem selbstkritisch sein, sich konstant zu verbessern, ist eigentlich das, was jeden Tag begleitet hat.
Ein Jahr später wurden Sie in Barcelona von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie für Ihre Arbeit zum Vorhofflimmern geehrt. Wie wichtig ist es Ihnen, trotz der Leitung eines eigenen Zentrums, den Anschluss an dieses internationale oder an diese internationale Spitzenforschung zu behalten?
Also für mich persönlich ist es super wichtig. Also es war für mich ganz klar, dass ich mich nie von dem abkapseln werde und sage, ich bin jetzt mein Eigenbrütler in meinen eigenen Räumlichkeiten und alles, was neben mir passiert, habe ich die Scheuklappen auf. Sondern es ist gerade in der Medizin, die sich ja so rasant entwickelt, sei es jetzt die Kardiologie, sei es vor allem die Onkologie, wo ja nahezu wöchentlich neue Daten da sind, da muss man einfach am Ball bleiben. Es ist nicht mehr so, dass es dieses eine Lehrbuch gibt, was dann eine Gültigkeit hat für die nächsten 20 Jahre. Es kommen ja konstant neue Leitlinien heraus, da muss man am Ball bleiben. Es sind viele Präparate, die wegweisend sind in der Erprobung, die immer wieder Zulassungen bekommen. Das muss man den Patienten anbieten, natürlich. Das heißt, ja, für mich ist es total maßgeblich, dass ich bei den neuesten Erkenntnissen weiterhin am Ball bleibe, dass ich den Überblick über die Literatur weiter habe und deswegen bin ich ja auch weiterhin, trotz der vielen Arbeit, die ich habe, auch in der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie weiter tätig in der Arbeitsgruppe. Da bin ich ja Nukleus-Mitglied. Und das macht auch super viel Spaß, weiter international mit den Kolleginnen und Kollegen über die neuesten Daten zu diskutieren, weiter Vorträge zu halten, weil man einfach, wie soll ich sagen, am Zahn der Zeit bleibt und für seine Patienten noch immer die besten Therapien dann sehr früh adoptieren kann und umsetzen kann. Also das ist für mich ganz, 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 ganz maßgeblich und wichtig.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind ein kritischer Mensch. In der Forschung akzeptiert man ja auf den Status quo nicht, wenn die Ergebnisse nicht optimal sind, ist genau die Einstellung, die man braucht, um ein Projekt wie das AEOS erfolgreich auf den Weg zu bringen?
Ja, also das ist meines Erachtens ganz entscheidend. Also man muss sich eigentlich konstant weiterentwickeln. Das ist aber, glaube ich, wenn man generell wirtschaftlich denkt oder in der freien Marktwirtschaft tätig ist, dieses konstante Weiterentwickeln und sich an Bedürfnisse der Patienten oder grob gesprochen ist nicht nur in der Medizin, auch an Kundinnen und Kunden, wenn man aus der Medizin ist, orientiert, dann muss das einfach immer wieder neu gedacht und neu umgesetzt werden. Wir werden sehen, dass zukünftig auch sehr viel Richtung Telemedizin gehen wird. Wege werden weiter für manche Leute. Patienten werden immobiler und können nicht mehr von A nach B fahren. Da wird sehr viel Richtung Telemedizin wahrscheinlich gehen. All das muss man im Auge behalten, wo die Richtung in der Medizin hingeht, wo die Bedürfnisse hingehen und wie man diese Bedürfnisse natürlich gut erfüllen oder natürlich auch für die Patienten optimal umsetzen kann. Ja.
In welchen konkreten Situationen wird Ihnen heute am deutlichsten bewusst, dass Ihre Rolle als Manager für das AEOS mittlerweile genauso entscheidend ist wie Ihre medizinische Expertise als Kardiologe?
Also ich glaube, konkrete Situationen schwierig zu nennen. Aber die Rolle als Manager war eigentlich von Anfang an da und Anfang an eigentlich sehr maßgeblich, muss ich sagen. Das muss ich, glaube ich, vor Augen halten, wenn man so ein Projekt hier umsetzt, ist jede Entscheidung, die man trifft, wichtig und auch entscheidend und hat auch Einfluss darauf, ob so ein derartiges Projekt Erfolg hat oder nicht. Also all das, was ich entscheide, ist natürlich mit großer Umsicht zu treffen. Und es muss immer abgewogen werden, was hat das für einen Mehrwert, was hat das für eine Folge, was kann im schlimmsten Fall schief gehen. Das fängt an bei der Auswahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das war sicher auch eine große Hürde insgesamt, weil alle Menschen, die jetzt in diesem Objekt hier auf den knapp 1000 Quadratmetern arbeiten, haben sich vorher noch de facto nicht gekannt. Das heißt, gerade meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das war ein brandneues Zusammenwürfeln von verschiedenen Charakteren, die sich nicht gekannt haben, nie gesprochen miteinander und von 0 auf 100 eigentlich ein funktionierendes Team für einen Vollbetrieb zu wählen und hier dann so zu akkordieren, dass das eigentlich so nahtlos läuft wie jetzt, war zum Teil Glück wahrscheinlich. Ja, also ich habe wirklich fantastische Mitarbeiter, ein super liebes Team. Aber auch da, wenn ich da eine falsche Entscheidung getroffen mit einem falschen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, hätte es sein können, dass es ganz anders ausschaut. Es geht, kann man auch weiterspielen, diese Entscheidungen. Das heißt, Lieferanten zum Beispiel, mit der Auswahl von Equipment etc. Also all das ist ja nicht so, dass ich sage, da habe ich jetzt mir diesen und jeden aus Google rausgesucht und der hat die schönste Werbung gehabt, sondern das war ja ein Prozess, der dahinter gesteckt ist, wo man Gespräche geführt hat, wo man ausgelotet hat, welche Möglichkeiten es gibt und im laufenden Prozess drauf gekommen ist, puh, eigentlich das, was ich wollte, sei es ein Gerät, funktioniert gar nicht in meinem Fall, sondern ich brauche eigentlich was ganz was anderes. Das heißt, ja, der Manager an sich, der spinnt seine Gedanken da natürlich ganz, ganz weit und muss diese Gedanken so weit spinnen, damit die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Also der Manager, der ist nicht nur in konkreten Situationen aktiv, sondern eigentlich im Hintergrund ganze Zeit.
Das zeigt aber schon sehr deutlich, ein modernes Zentrum braucht heute beides. Den Spezialisten am Patienten und an der Patientin und den Strategen am Schreibtisch bzw. im Office. Wofür steht AIOS und welche Philosophie steckt dahinter?
Das ist auch eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Also das EOS steht für Academic Excellence und Outstanding Service. Und das ist quasi ein Zusammenschmelzen von zwei Facetten, die für mich und ich glaube auch für die Patienten sehr angenehm sind. Das eine ist das, was ich in meiner Karriere in der Uniklinik gelernt habe, ist halt die Exzellenz der Medizin, genauso der Wissenschaft gegenüber verpflichtet sein. Und das, dieser Qualitätsanspruch, den habe ich für mich übernommen und den möchte ich eigentlich in allen Facetten widerspiegeln an meiner Arbeit am Patienten. Zum anderen will ich aber quasi diese Qualität auf Uniklinikniveau nicht in den engen Räumlichkeiten, die man vielleicht kennt von Krankenhäusern, ausüben, sondern in einem Ambiente, wo der Patient hereinkommt, die Wärme spürt, sich gut aufgehoben fühlt, entspannen kann, dass ich die Aufregung, den Stress von dem Patienten nehme, er sich quasi in unsere gemütlichen Lounge-Sesseln setzen kann, kurze Wartezeiten hat und eigentlich den Service von einem Boutique-Hotel hier hat, genauso mit den Oberflächen, mit den Haptiken und mit den Qualitäten, die durchaus sehr hochwertig hier aussehen. Und ich glaube, das haben wir eigentlich ganz gut geschafft. Das ist auch das Feedback, was ich von den Patienten bekommen, dass sie sich wirklich sehr wohl hier fühlen, dass sie durch die Türe kommen und die Anspannung, die man vielleicht hat, ich meine, ich gehe auch ungern zum Zahnarzt, aber wenn dann die Räumlichkeiten hier stimmen und man sagt, puh, sehr schön hier, angenehme Hintergrundmusik, gemütliche am Sessel und ich kann ein bisschen runterkommen, bevor ich zum Arzt hineingehe, das ist halt das, wo ich mir denke, Medizin ein bisschen anders gelebt. Und das ist sich sehr schön, auch von den Patienten dieses Feedback zu bekommen, dass sie nicht nur mit der Versorgung, die wir hier anbieten, sehr glücklich sind, sondern auch sagen, dass sie kommen total gerne wieder, weil es ist nicht der typische Arztbesuch, wo Hektik und Lautstärke vielleicht da ist, sondern wo man sich aufgehoben fühlt und sich ein Stückchen weit von der Hektik und dem Stress des Lebens mal ganz kurz hier distanzieren kann.
Ja, das kann ich bestätigen.
Dankeschön.
Im AIOS haben Sie mit dem Herzzentrum in der Neustadt einen Bereich geschaffen, der eben ganz klar Ihre kardiologische Handschrift trägt. Wenn Sie dort die Diagnostik und die Abläufe betrachten, ist dieses Herzzentrum für Sie der Ort, an dem Sie Medizin endlich genauso ausüben können, wie Sie es immer wollten, ohne die Kompromisse des Klinikalltags?
Also wenn man so etwas aufbaut und auf die Beine stellt, dann ist das wahrscheinlich für jeden Selbstständigen so, dass es seine eigenen Werte dort verkörpern möchte und verwirklichen will. Und das natürlich ganz ohne Kompromisse. Ja, das können wir alle hier, die jetzt hier arbeiten, definitiv machen. Also wir haben hier eine Umgebung geschaffen, was, und ich nenne es immer so schön, wie eine kleine Spielwiese ist, für Ärzte und Ärzte, wo sie sich wirklich das machen können, was sie jetzt Jahre, Jahrzehnte lang gelernt haben, Patientenversorgung. Und das auf einem eigentlich super, super hohen Niveau. Wir haben ganz bedacht eben auch Gerätschaften organisiert, wo wir wissen, das sind hochwertige Produkte. Es ist nichts, wo jetzt ein Kompromiss eingegangen wurde. Zum Beispiel bei einem Ultraschall, da gibt es natürlich von bis. Wir haben die in den obersten Bereichen von der Qualität die Produkte hier gekauft, weil wir einfach gesagt haben, wenn wir jetzt schon das nach außen repräsentieren, die hohe Qualität, diese Exzellenz, dann müssen wir genau das auch einfach anbieten. Dann darf das kein Abschlag einfach sein im Sinne von, dann sparen wir uns halt ein paar tausend Euro, sind vielleicht finanziell dann am Ende des Tages besser unterwegs, aber übersehen vielleicht immer irgendetwas. Das wäre nicht mein Qualitätsanspruch, das wäre nicht mein Wert. Und so kann ich schon sagen, ja, das ist kompromisslos das, was ich eigentlich immer anbieten wollte. Ich habe die notwendige Zeit für meine Patienten. Die Patienten schätzen das Gespräch, die schätzen die Ruhe. Und von dem her, ja, kann ich nur bejahen.
Warum eigentlich wieder Neustadt? War das eine reine strategische Entscheidung oder gibt es für Sie auch einen persönlichen Bezug zur Region?
Weniger strategisch, eher sehr persönlich.
Okay.
Also ich bin in Neustadt geboren, bin hier aufgewachsen, bin weiterhin wohnhaft hier, habe jetzt hier mein Hauptwohnsitz gemeinsam mit meiner Frau und meinen vier Kindern. Und das war eigentlich ganz, ganz naheliegend, dass natürlich ich wohnortnahe so etwas umsetze. Der Bedarf zusätzlich auch gegeben, also so etwas gibt es und gab es in der Region nicht bis dato. Bin 16 Jahre lang eben nach Wien gependelt, also ich habe viel Zeit auf der A2 verbracht und am Gürtel. Bin dementsprechend ist relativ froh oder nehme es quasi als Luxus wahr, dass ich jetzt nur 10 Minuten in die Arbeit brauche und meine Kinder jeden Tag in die Schule führen kann, im Kindergarten.
Das glaube ich. Das AEOS ist ja im Grunde eine Praxisgemeinschaft, aber mit einem ganz speziellen Serviceansatz, den Sie Come, Heal and Go nennen. Was bedeutet das im Praxisalltag für Ärztinnen und Ärzte, die sich bei Ihnen einmieten möchten?
Ja, also wir haben an sich, was das EOS angeht, natürlich auch wieder jetzt rein vom Wirtschaftlichen gesprochen, zwei Zielgruppen. Das eine sind die Patienten, die hier als Kundinnen und Kunden natürlich die beste Therapie erfahren sollen. Und die zweite Zielgruppe, die wir haben, sind Ärztinnen und Ärzte. Wir wollten gerade für die Ärzte die Räumlichkeiten bieten und einen gewissen Service bieten. Und das, was ich immer wieder sehe und auch selbst erfahren habe, wie ich begonnen habe, mich in Räumlichkeiten einzumieten, das hat ich nicht gelernt oder haben die meisten nicht gelernt, dass sie so ein privatwirtschaftliches Projekt auf die Beine stellen. Ich habe zum ersten Mal dann in der Selbstständigkeit Steuererklärungen versucht zu machen, bin da kläglich gescheitert, mich da einzulesen, was ist abschreibbar, was nicht. Also das sind alles natürlich Hürden, genauso auch Anschaffungen von Geräten, genauso auch, dass man Termine vereinbart etc. Das sind alles natürlich Punkte, Facetten von der Selbstständigkeit, die ganz, ganz klar dazugehören, die super wichtig sind, ganz maßgeblich sind, aber zum einen einmal sehr zeitaufwendig sind und zum anderen davon zehren oder an der Zeit nagen, die man für den Patienten zur Verfügung hat. Das heißt, Das, was ich mir gedacht habe und im Rahmen des Konzepts bin ich nicht der Erste, der sich sowas überlegt hat natürlich. So etwas gibt es in vielen Orten auf der ganzen Welt und auch in Österreich. Aber dieses ein Service-Konzept zu schaffen, dass man als Arzt jetzt weniger wirtschaftlich denken muss, sondern einfach nur zu mir kommt oder in unsere Räumlichkeiten kommt, bei der Rezeption sagt, man möchte zum Beispiel jeden Donnerstag von 13 bis 20 Uhr hier die Räumlichkeiten nutzen. In diesem Zeitraum ist hier alles organisiert, Schallgeräte stehen herinnen, die PC-Programme sind alles da, der Patient, also der Arzt muss nur den Computer aufdrehen, muss seine Patienten betreuen, muss die Expertise, die er letzten Jahre, Jahrzehnte gesammelt hat, ausüben, das, was er eigentlich macht den ganzen Tag, und am Ende des Tages dreht er alles ab, geht wieder nach Hause und verrichtet ihn mit dem Patienten. Es muss sich um nichts kümmern, keine Einkäufe, keine Auflage für die Liege, keine EKG-Elektroden, gar nichts. Und wenn der Arzt oder die Ärztin sogar möchte, übernehmen wir die Untersuchungen, sprich Ergometrien, Langzeit-EKG. Dann muss es nur anordnen, genauso auch Blutabnahmen. Die reine Anordnung vom Arzt, wir machen das. Am Ende des Tages kommt der Patient wieder zu ihm, alle Befunde liegen vor. Und er muss sich eigentlich um de facto nichts Administratives kümmern, um keine Terminvereinbarung, keine Terminverschiebung. Es kann natürlich sein, der Patient fällt aus, ist krank. Wir versuchen, das zu akkordieren. Also von dem her, dieses Come, Heal, Go bezieht sich darauf hin, Arzt kommt, heilt den Patienten und geht dann wieder nach Hause.
Ihre Forschung zeigt, ein Herzstillstand betrifft natürlich den ganzen Menschen. War diese Erkenntnis, dass im Körper alles zusammenhängt, die Blaupause für dieses interdisziplinäre Zentrum?
Ja, die Idee dahinter, dass wir das hier so groß machen, war natürlich, dass wir möglichst interdisziplinär sind, dass wir sehr viele Fachrichtungen hier abbilden. Nicht nur medizinisch, also vom Ärztlichen, sondern auch von den Therapeuten. Der Plan war immer so ein One-Stop-Shop-Konzept. Das heißt, der Patient kommt zum Beispiel zu mir, hat einen Herzstolpen oder einen Druck auf der Brust, wie auch immer. Ich kläre den Patienten vollinhaltlich kardiovaskulär ab und sagt, der Druck, den Sie da im Brustkorb haben, das kommt nicht vom Herzen. Da ist alles wunderbar, aber so wie Sie diese Schmerzen wo diese Beschwerden schildern, kann das durchaus sein, dass das vielleicht von der Wirbelsäule kommt. Wissen Sie was? Zwei Räume weiter ist der Facharzt für Orthopädie. Vielleicht hat er heute noch Zeit, dass er einen Blick drauf wirft. Kann der Patient im Idealfall die zwei Räume weiter spazieren? Vielleicht ganz kurz warten. Der Kollege schaut sich das an und sagt, ja, das ist sicher die Wirbelsäule. Aber wissen Sie was? Wir haben im Haus die perfekten Physiotherapeuten im zweiten Stock. Machen Sie einen Termin aus. Und gehen zu den Kollegen und dann haben wir das Problem im Griff. Das heißt, diese Odysseen, die manche Patienten haben, die ich immer wieder gesehen habe, dass sie zu Arzt A gehen. Der Arzt A schickt dann zu Arzt B schickt zu Labor D. Und da liegen ja nicht nur Tage dazwischen, sondern liegen zum Teil Wochen, Monate dazwischen. Und dazwischen ist der Patient eigentlich mit seinem Problem weiterhin verloren. Das war für mich auch, wenn ich zurückkomme, wie ich da am Strand gelegen bin und meinen Kindern beim Spielen zugeschaut habe, eines der Hauptideen und der Hauptvisionen. Und das haben wir wirklich gut geschafft, mittlerweile hier abzubilden. Wir sind super breit gefächert von den Fachrichtungen. Wir haben Therapeuten, wir haben Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, wir haben eine Psychologin, wir haben Sportwissenschaftler. Also wir haben wirklich ein extrem breites Portfolio, was die Medizin super, super abdeckt und eigentlich sehr viel von den Beschwerdebildern, die wir sehen, eigentlich abdecken kann. Mhm.
Wir haben es vorher schon kurz angesprochen, wenn man das EOS betritt, merkt man sofort, dass es keine typische sterile Praxisumgebung gibt. Wie viel Hotel-Spirit oder Service-Gedanke steckt in Ihrem Konzept, Sie haben schon vorher kurz angesprochen, um den Patienten die Angst zu nehmen und den Arztbesuch so stressfrei wie möglich zu gestalten?
Ja. Also das ist, wie vorher schon angesprochen, ganz, ganz maßgeblich für mich, dass wir quasi ein Ambiente geschaffen haben, wo die Patienten sich eigentlich gut aufgehoben fühlen, wo sie Therapien nicht nur bekommen, sondern erfahren. Zum Beispiel, wir haben eine eigene Infusionslounge. Wir haben das wirklich absichtlich nicht in unserem Raum oder Bereich genannt, sondern Lounge, weil Lounge natürlich da einen gewissen positiven Charakter hat, rein vom Wording. Und das haben wir auch so drinnen dekoriert oder hergerichtet, dass wir Kunstblume haben, die super echt ausschauen. Es schaut aus wie ein Wohnzimmer, in riesengroßen Ledersesseln mit Beinauflage. Es ist wie, als wenn man eben, wie Sie richtig sagen, mit Hotel Spirit bei der Hotelbar sitzt und Buch liest dort. Das wollten wir natürlich absichtlich machen. Also wir machen natürlich auch Infusionstherapien, sei es Schmerztherapien für unseren Orthopäden zum Beispiel, die zum Teil ein bisschen länger da hineintröpfeln. Und das, was ich nicht wollte, und das habe ich in meiner Karriere ja auch gesehen, dass Patienten halt wirklich wie die Sardinen nebeneinander liegen und sie viel vor Schmerzen vielleicht irgendwie krümmen und da eine Therapie bekommen, wo einfach kein angenehmes Ambiente ist. Je wohler sich der Patient fühlt, je angenehmer die Umgebung ist, desto mehr kann der Patient diese Therapie erfahren und auch annehmen und desto besser ist auch die Wirkung, die dann langfristig davon besteht. Das heißt, wir machen da wirklich eine angenehme Umgebung. Wenn der Patient einen kleinen Kaffee hätte, dann bringen wir ihm einen Kaffee. Also wir schauen, dass die Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass das einfach die maximale Wohlfühlatmosphäre bei uns ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass es wie so ein Spa ist, aber das Wohlfühlen und das, wie Sie richtig sagen, das Nehmen der Angst oder das Nehmen von einem Unwohlsein, das ist uns total wichtig und das ist sicher eine der Kernfacetten, die wir hier leben.
Welchen entscheidenden Vorteil hat der Patient jetzt davon, wenn der Kardiologe und der Neurologe sich jetzt quasi ein bisschen überspitzt jetzt formuliert, bei der Kaffeemaschine über einen komplexen Fall austauschen können?
Ja, das ist genau der Schlüssel. Also es ist genau das, wo ich sage, davon lebt das her. Es ist einfach das Zeichen oder das plakative Beispiel, dass der Patient hier im Mittelpunkt steht. Und das ist oft so. Das mache ich durchaus immer wieder, dass ich mit Kollegen, die hier sind, sage, du, ich habe jetzt einen Patienten gehabt, das war so und so, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, das könnte auch das und das sein, was sagst du dazu? Und das ist auch das, was ich in meiner Zeit im AKH auch so geschätzt habe und das ist auch einer dieser Spirits, den ich von dort mitgenommen habe, einfach weil so viele Fächer, so viele kluge Köpfe an einem Ort auch dort arbeiten. Hast du immer genau gewusst, der ist im Dienst, den rufe ich an, der weiß das sicher. Und dann hat man ein 2-Minuten-Telefonat mit dem Kollegen. Man weiß genau, der erzählt einem die Guideline von diesem Fach ist herunter. Man selbst wird ein Stückchen klüger dadurch. Zum anderen weiß man genau, der Patient profitiert. Das heißt, das ist das, was ich auch hier so schätze und deswegen hätte ich mir auch nie vorstellen können, als Einzelspieler in einer Einzelordi zu sitzen, sondern es war für mich immer klar, wenn ich sowas mache, dann müssen hier möglichst viele kluge Köpfe an einem Ort sein, mit denen man sich austauschen kann, wo man gemeinsam wächst, wo man einfach gemeinsam Expertise hier am Patienten ausüben kann und letztendlich ist dann der Patient, der davon profitiert.
Sie haben es angesprochen, die klugen Köpfe. Ein solches Zentrum steht und fällt ja mit den Menschen, die dort arbeiten. Wie gewinnt man echte Experten ihres Fachs für ihre Vision? Was ist das schlagende Argument, damit man Teil des EOS-Teams wird?
Also ein paar Leute habe ich hier proaktiv angesprochen natürlich, wo ich gewusst habe, in der Vergangenheit habe ich schon gut mit zusammengearbeitet. Die konnte ich natürlich, weil ich gewusst habe, wir sind auf einer sehr ähnlichen oder selben Wellenlänge, da sehr, sehr rasch von den Vorzügen und von den Facetten dieses Zentrums da überzeugen. Immer wieder habe ich auch Anfragen von Ärzten und Ärzten, die auch hier kommen oder herkommen wollen. Wobei es mir ganz wichtig ist, fachliche Kompetenz ist das eine. die menschliche Mitkomponente ist die andere. Es muss für mich hier beides passen. Also wenn man Teil von diesem Zentrum hier werden möchte, dann muss so das Fachliche passen. Es muss genauso aber auch das Zwischenmenschliche einfach funktionieren. Weil so ein Zentrum funktioniert immer nur als großes Ganzes. Wenn man sich da ganz hart gesprochen natürlich ein schwarzes Schaf hier einkauft, was dann vielleicht mit den Patienten nicht gut umgeht, wo dann vielleicht irgendwie Diskrepanzen innerhalb des Teams auftreten, kann man sich, und da spricht wieder der Manager in mir, natürlich auch Probleme einkaufen, ja, die dann vielleicht nachhaltige Sachen sogar zerstören. Das heißt, es steht und fällt eigentlich mit den Charakteren, in so ein Konzept funktioniert. Aber natürlich, es sind alle hier herzlich willkommen. Und bis jetzt muss ich sagen, ist es nie so gewesen, dass ich gesagt habe, es passt rein menschlich auch nicht. Also bis jetzt waren alle, die hier sind und alle, die sich jetzt hier Teil des EOS geworden sind, sind super liebe Menschen, mit denen man auch nachher, wenn es ein harter Tag gewesen ist, unten nochmal sitzt, ein bisschen plaudert und den Tag ausklingen lässt. Und das ist auch das Schöne an der Sache. Also nicht nur dieses Parallelarbeiten, Raum für Raum für Raum und alle gehen irgendwann mal heim und keiner sieht sich, sondern einfach ab und zu noch ein bisschen plaudern und auch abseits vom Daily Business ein paar Wörter tauschen. Und ja, es fühlt sich zum Beispiel manchmal wirklich so wie Familie an, natürlich. Ja. Und das ist echt schön. Also auch, dass sich die Mitarbeiter dann auch so wohl fühlen, die dann unten zum Teil alle gemeinsam kochen in der Mittagspause. Das zeigt mir, dass nicht nur das Fachliche passt, sondern auch das Zwischenmenschliche hier wirklich, wirklich wunderbar ist.
Es braucht also die richtigen Köpfe für so ein Projekt. Aber damit diese Experten im EOS reibungslos wirken können, braucht es eine starke operative Basis. Und da kommen wir jetzt zu Ihrer Doppelrolle. Im Medizinstudium lernt man das Heilen. Im MBA Ressourcenmanagement. Wie oft geraten der Arzt und der Manager Sulzgruber im Alltag aneinander?
Also im Alltag geraten die eigentlich ineinander, weil der Arzt Sulzgruber arbeitet tagsüber, der Mensch nachts. Also da haben wir schon eine zeitliche Diskrepanz. Das heißt, von dem her die arbeiten quasi zeitversetzt.
Okay. Sie haben es vorher kurz angesprochen. Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht der Begriff Wirtschaftlichkeit in der Medizin, beziehungsweise wie definieren Sie diesen Begriff für sich?
Ja, also Wirtschaftlichkeit, muss ich ehrlich gestehen, würde ich anders formulieren. Ich würde sagen, das, was mit dem ich besser arbeite, ist der Begriff Verantwortung. Weil man hat eine große Verantwortung. Ich habe eine große Verantwortung. Ich bin das Gesicht, was quasi jetzt hinter diesem Objekt steht. Ich habe jetzt nicht nur eine Verantwortung meiner Familie, meiner Frau, meinen Kindern gegenüber, dass ich dieses Objekt oder diese Firma so leite, dass sie funktioniert. Ich habe auch eine Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber natürlich, dass das hier funktioniert. Immerhin mittlerweile 10 Mitarbeiter, die hier arbeiten, wo viele davon auch vollzeitig sind. Das heißt, dein Lebensunterhalt hängt davon ab. Das heißt, Wirtschaftlichkeit, es muss natürlich funktionieren. Das heißt, meine Entscheidungen, wie ich vorher schon gesagt habe, müssen immer so abgewogen werden, dass alle Entscheidungen, die ich treffe, alle Schritte, die ich setze, im besten Wissen und Gewissen dieses Konstrukt, diese Firma vorantreiben und vor allem nicht den Erfolg gefährden. Das heißt, Verantwortung würde ich eher sagen, ist der richtige Begriff dafür.
Vieles im MBA-Studium dreht sich ja um die Optimierung von Abläufen. Ich nehme an, jetzt Ihr Schwerpunkt lag dabei im Gesundheitsmanagement. Konnten Sie aus dieser Theorie konkrete Strategien für EOS ableiten?
Ja, also das Healthcare Management war damals im MBA natürlich der Fokus. Konkrete Strategien würde ich jetzt keine im Kopf haben, muss ich ehrlich sagen. Es ist vielmehr das große Ganze und ich, damals bin ich schon oft gefragt worden, Patrick, warum machst du den MBA? Es ist wozu und warum? Und ich habe damals gesagt, naja, egal in welche Richtung es mich verschlägt, sei es ich leite mal irgendwo eine Station oder ich werde vielleicht irgendwann einmal ein Primar oder ich gehe in die Ordi, wirtschaftlich zu denken oder diese wirtschaftlichen Gedankengänge so ein bisschen im Hintergrund zu haben, wird einem immer einen Vorteil bringen, sei es Personalwesen. Sei es Verrechnung, sei es, wie soll ich sagen, Prozessoptimierungen. Die wirtschaftliche Komponente kommt in der Medizin viel, viel, viel zu kurz. Also im Medizinstudium lernt man das natürlich nicht. Man lernt sehr viel und die Ausbildung ist fantastisch bei uns in Österreich. Aber das Wirtschaftliche ist nicht im Curriculum. Und deswegen habe ich gedacht, egal wo es mich hin verschlägt, ich möchte wissen, wie man wirtschaftlich zu denken hat. Und ja, von dem zehre ich natürlich noch immer. Vieles habe ich natürlich auch schon wieder vergessen. Und ich habe vor kurzem mich getroffen mit einem lieben Freund von mir, der jetzt Primar geworden ist, auf einer Radiologie, mit dem ich gemeinsam den MBA gemacht habe. Und der hat zu mir gesagt, Patrick, ich würde jetzt so gern mit dir wieder diesen MBA nochmal machen, weil ein paar Sachen habe ich jetzt wieder vergessen. So, ja, ich weiß, wovon du sprichst. Aber egal, mit wem ich spreche, von meinen Mitstudenten damals, vom MBA, alle sagen, das hat wirklich was gebracht. Egal, ob sie jetzt aus der Pharmabranche gekommen sind, ob sie im Medizinbereich waren und. Das muss ich echt sagen, das hat sehr viel, viel erleichtert, weil man schon so ein bisschen ein Grundwissen hat. Natürlich das Grundwissen auf die Probe zu stellen mit so einem Projekt ist auch ein bisschen spannend, als ersten Schritt in die freie Marktwirtschaft. Aber ich hatte zum Glück sehr gute Unterstützung.
Somit ist ein reibungsloser Ablauf im Hintergrund das Fundament für effektives Arbeiten. Aber damit dieses Konzept auch aufgeht, müssen die Patientinnen natürlich und Patienten wissen, dass es auch dieses neue Angebot überhaupt gibt. Kommen wir zum Bereich Marketing und auch ein bisschen Social Media. Man kann das beste Angebot haben, aber wie erfahren die Menschen davon? Wie gehen Sie vor, um das EOS in der Region dauerhaft als erste Adresse bekannt zu machen?
Ja, es ist natürlich jetzt nicht über den Weg, hallo, da bin ich, und die Patienten stürmen hier hinein. Natürlich muss man ein bisschen Werbung machen, sei es durch Google-Werbung, sei es, dass man den Kontakt zu Zuweisern sucht, das Angebot, was hier existiert, einmal darlegen und die dann sagen, ja, Sie könnten eure Patienten sehr gern zu uns schicken, wir haben das Portfolio. Das heißt, ja, man muss da schon ein bisschen hinausgehen und sagen, was hier geboten wird. Wir haben zum Teil auch, das finde ich noch immer super spannend, gemeinsam mit dem Professor Schnaubelt, der einer der wenigen Druckkammerärzte Österreichs ist, eine hyperbare Sauerstofftherapie. Es ist quasi eine Druckkammer, wo man unter sehr hohen Umgebungsdrücken bis zu 2,5 atmosphärischen Drücken reinen Sauerstoff einatmet. Und es gibt in den europäischen Leitlinien von vielen Fächern klare Indikationen. Hörsturz zum Beispiel, ja, ist ganz klar drinnen. Cortisontherapie und hyperbare Sauerstofftherapie. Nur wird es in Österreich eigentlich nur in der Uniklinik Graz in diesen Druckbereichen angewandt. Es gibt durchaus in Österreich so Wellnesskammern für Sportregeneration, die sind aber in diesen Druckbereichen unwirksam, muss man fast sagen. Und deswegen ist es super spannend, dass wir das hier im ambulanten Bereich so anbieten können. Dass so etwas hier existiert, das weiß keiner. Das heißt, man muss natürlich diese Information nach draußen tragen, muss mit Zuweisern sprechen, mit den Krankenhäusern sprechen und sagen, wir haben hier diese Möglichkeit, es ist immer ärztlich observiert durch einen Intensivmediziner. Das heißt natürlich, wie bei jeder medizinischen Intervention kann da auch was schief gehen, Trommelfell platzen etc. Man kann im schlimmsten Fall einen epileptischen Anfall bekommen, aber für diese Notfälle ist ein Intensivmediziner vor Ort und wir sind darauf ausgerüstet, sollte es passieren. Das heißt, man geht da auf die Zuweiser zu und muss mal das Gespräch suchen und mal sagen, das gibt es, das bieten wir an. Von alleine wird da keiner drauf kommen. Was wir jetzt schon mittlerweile sehen, und jetzt sind wir schon ein halbes Jahr fast hier, Zeit vergeht, aber das, was schön ist zu sehen, dass viele von unseren Patienten auf Empfehlungen mittlerweile kommen. Ja, das heißt, wir dürften da was ganz richtig machen und es spricht sich innerhalb der Bevölkerung herum, dass man hier eine gute Therapie bekommt, sich gut aufgehoben fühlt und ist natürlich auch für uns ein schönes Kompliment zu sein, dass wir den Zug oder die Zuweisung von dem Patienten selbst auch haben.
Ein großes Thema ist natürlich auch immer Social Media. Wie wichtig ist das für Sie oder in Ihrer Marketingstrategie?
Ja. Also Social Media an sich für uns hier selbst ist, würde ich jetzt sagen, eingeschränkt, weil viel von unserem Klientel auf Social Media nicht sich herumtreibt. Also wir haben eher ältere Patienten und gerade vom Herzzentrum ältere Patienten. Wobei wir aber natürlich auch Social Media machen. Es gehört einfach dazu und es muss gemacht werden. Und ein kleinerer Teil natürlich auch von Patienten so vielleicht zu uns kommt. Wir versuchen es und werden zukünftig versuchen, gerade über Social Media auch Richtung Vorsorge zu pushen, dass natürlich auch jüngere Patienten Vorsorgeprogramme in Anspruch nehmen. Weil ich bin ein großer Freund von Vorsorgemedizin. Also ich möchte jetzt meine Patienten jetzt nicht keuchend durch die Tür stolpern sehen, sondern ich möchte meine Patienten schon so früh sehen, wo die Krankheit noch keine Beschwerden macht. Und das so früh erkennen, dass es für diesen Menschen keine Gefährdung mehr darstellt, weil ich schon frühzeitig therapieren kann, wo die gegenlenken kann. Das heißt, da werden wir in diese Richtung natürlich auch über Social Media pushen. Aber ich sehe gerade im vielleicht im dermatologischen Bereich, im ästhetischen Bereich natürlich viel, viel mehr Kraft von Social Media als im reinen medizinisch-präventiven Bereich. Also das muss man, glaube ich, sagen, die Zielgruppe ist dort nicht so aktiv und sucht vermutlich nicht danach.
Machen Sie diesen Content für Social Media, für das Zentrum intern selbst oder haben Sie dafür eine Agentur?
Also ich arbeite eigentlich seit Beginn an, wie das EOS in Entwicklung war, mit einer Agentur zusammen, mit der Mad Nice Agency, die auch in mir in Neustadt tätig ist. Die haben die Logos gemacht, machen für mich die Drucksorten etc. Ist eine super produktive Partnerschaft. Das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß, mit diesen kreativen Köpfen zusammenzusitzen. Und am Ende des Tages zu denken, boah, jetzt sind wir da 2 Stunden gesessen, haben die nächsten 5 Ideen für irgendwelche Marken oder was auch immer. Aber generell Social Media betreue ich, beziehungsweise meine Mitarbeiterinnen. Das ist eine teils Betreuung, aber generell, wenn ich größere grafische Unterlagen benötige, greife ich darauf zurück. Mein Tag hat auch noch 24 Stunden, man glaubt es zwar nicht, dementsprechend muss ich schon da outsourcen.
Heute schauen ja auch sehr viele Patientinnen und Patienten vorab auf Online-Bewertungen. Ja. Welche Rolle spielen Google-Bewertungen?
Ist an sich natürlich ungeachtet der Branche wichtig mittlerweile. Ich glaube, das ist egal, ob ich ein Arzt bin oder ein Restaurant bin, die Leute schauen, was geschrieben wird und bilden sich dann eine Meinung. Selber wenn ich auf Amazon mir einen Besen kaufen möchte, schaue ich genauso, was sagen die anderen Käufer. Ist es ein guter Besen oder biegt sich der leicht? Das heißt, ja natürlich, Google-Wertungen sind maßgeblich. Ja, wir freuen uns auch immer, wenn wir ein paar Sterne bekommen und da positives Feedback haben. Das scroll ich ab und zu durch und schicke es dann meinen Mitarbeitern und sage, schaut, was wir da schon für einen netten Beitrag bekommen haben. Danke an das Team. Also es sind wirklich so weise liebe Kommentare, die uns auch wieder bekräftigen, unterstützen, dass wir da was richtig machen. Und dass vor allem auch die Damen und die Herren an der Rezeption immer wieder ganz, ganz großes Lob bekommen, dass sie immer so lieb und freundlich und nachsichtig sind.
Glaube ich gerne. Marketing und Sichtbarkeit sind eben die eine Seite. Aber um eine Vision dieser großen Größenordnung auf den Boden zu bringen, braucht es natürlich ein sehr, sehr stabiles wirtschaftliches Fundament. Ein Projekt dieser Größe erfordert natürlich hohe Investitionen. Wie bereitet man sich auf so ein weitreichendes Bankgespräch vor?
Ja, also das ist natürlich für mich was ein großes Risiko. Ja, also ich glaube, dass bin initial da einfach mit einer gewissen Risikobereitschaft mit dieser Vision, die ich hatte, einmal aufgetreten und habe mir für so ein Gespräch natürlich viel Information einholen müssen. Und wir haben vorher schon gesprochen über Verantwortung. Das hat da schon begonnen. Ja, weil einfach so ins Blaue da sagen, ich baue das jetzt und ich brauche das bitte Geld dafür. So, das wäre sehr hochnäsig gewesen. Das heißt, man muss sich zuvor mal überlegen, was wird es brauchen. Ganz wichtig, und das war eines der Haupthürden wahrscheinlich, habe ich gesprochen, ich habe da 2022 habe ich begonnen, das Ganze zu planen. Das erste halbe, dreiviertel Jahr war ich mal auf Grundstückssuche. Der Standort ist für so etwas ganz, ganz wichtig. Man kann so ein Objekt oder generell ein erstes Zentrum nicht irgendwo am Ende der Welt bauen, weil da kommt keiner hin. Das heißt, es hat mal passen müssen, die Verbindung. Das heißt, das durch die öffentlichen Verkehrsmittel. Wir sind hier in Bahnhofsnähe, wir haben eine Bushaltestelle direkt vor der Türe. Das zweite, was wichtig war, dass Parkplatzsituation gegeben ist. Parkplätze sind gerade in der Neustadt gefühlt super wichtig. Meine alten Ordination, wenn Räumlichkeiten nicht da gemietet hatte, gab es das nicht. Und eigentlich der Mindset von vielen Patienten ist, sie wollen mit dem Auto direkt in den Raum hineinfahren und dann gleich neben mir neben den Tisch aussteigen. Das heißt, diese Infrastruktur zu bieten, war ganz, ganz wichtig. Und ein Grundstück zu finden, was die Maße hat, was die Lage besitzt, war wirklich, wirklich schwierig. Wir haben es dann letztendlich gefunden und die Lage ist top, top, top. Ich bin super zufrieden, das hier machen zu dürfen oder dass es hier erbaut werden durfte. Das heißt, das war mal der allererste Schritt. In weiterer Folge muss ich überlegen, welche Räumlichkeiten braucht man? Wie viel Räumlichkeiten braucht man? Wie groß müssen die Räumlichkeiten sein? Das heißt, der nächste Schritt war dann, mit einem Planungsbüro in Kontakt zu treten. Da war ich beim Planungsbüro Ebner, auch hier in Neustadt ansässig. Wundervoll. Also wirklich die Betreuung dort, das hat mir so viel Spaß gemacht und wirklich alle Ideen, die ich hatte, super berücksichtigt. Bin da wirklich gerne hin und mit jedem Mal, wo ich dort war, hat das hier jetzt am Papier so viel mehr Form angenommen, wo mir wirklich die Vorfreude dann gestiegen ist. Bevor es aber in die Detailplanung gegangen ist, muss man mal zuerst sich überlegen, wie viel Nutzfläche ist hier möglich umzusetzen. Das sind momentan circa die Baukosten. Es gibt so Baukostenschätzungen und auf Basis von Grundstückskosten, Baukosten und den plakativen Betriebskosten haben wir mal eine Ausgabenrechnung und weiß, bumm, schauen wir mal, was wird. Und danach muss ich überlegen, wie kann man das quasi vermieten? Was sind die potenziellen Mieteinnahmen? Was sind die potenziellen Umsätze, die man hier machen kann? Und muss hier einfach eine ganz einfache Einnahmen-Ausgabenrechnung machen. Und auf Basis von dieser Hochrechnung, dieser Kalkulation, die jetzt im Retrospekt gesprochen sehr akkurat war, ja, also auch was dann die tatsächlichen Baukosten angeht, und das ist immer ganz wichtig, natürlich plus minus auch die Beträge zu treffen, habe ich dann Gespräche geführt. Und das war am Ende des Tages die Vorbereitung für das Bankgespräch. Gemeinsam, nicht nur vom Wirtschaftlichen, sondern auch vom anderen, vom Emotionalen, von meiner Vision, die ich hatte. Sprich, das, was ich hier nicht nur baulich umsetzen möchte, nicht nur räumlich umsetzen möchte, sondern das, was wir auch bieten wollen. was der Mehrwert für die Patienten ist. Und das waren die beiden Facetten, die dann im Rahmen von den Bankgesprächen, glaube ich, ganz, ganz wichtig waren, dass man die gut darlegt.
Das muss ich natürlich ein bisschen in eigener Sache nachhaken. Und das ist eine Frage, die ich eigentlich all meinen Gästen stelle, die mit uns gründen. Bei einem Projekt dieser Größenordnung ist die Wahl der Bank ja weit mehr als eine reine Konditionenfrage. Sie haben es auch vorher schon gesagt. Es ist eine große emotionale, sehr emotional auch diese Komponente. Was gab für Sie den Ausschlag, sich einen Partner zu entscheiden, der auf den medizinischen Sektor spezialisiert ist?
Also, da muss ich auch ein bisschen ausholen. Das geht dann auch wieder in das Jahr zurück, 2022, kurz nach dem besagten Urlaub am Strand. Und ich doch den Schluss gefasst habe, ich möchte das machen, habe ich das erste Gespräch geführt, so ein bisschen auslotend. Und er hat mich dann mit dem Magister Anton Bauschmann zusammengesetzt, den kontaktiert, und habe ihn gebeten, ob er vielleicht Zeit finden würde für mich, dass wir auf einen Kaffee gehen. Und das sind wir auch, weil es auch wieder Neustädter, sind wir in Neustadt bei einem Kaffeehaus gesessen. Und ich habe ihm gesagt, schau, ich habe eine Idee. Das ist so meine Vision. Das will ich machen. Ich habe ein richtig gutes Bauchgefühl dabei. Und das, glaube ich, ist eine riesengroße Bereicherung für die Gegend, für Wiener Neustadt als Stadt selbst, und für die medizinische Betreuung und Versorgung in der Region. Und seine Worte waren, ja, das musst du machen. Und das hat mich so dermaßen bekräftigt in dieser Planung, wo ich gesagt habe, naja, wenn wer weiß, ob solche Projekte von Erfolg gekrönt sind, dann weiß es die Standesbank. Die haben sicher nicht nur mich als einzigen Kunden, der so eine Idee hat, sondern die haben sicher mehrere vergleichbare Projekte. Ja. Und dieser Rückenwind und diese Unterstützung, das war maßgeblich, dass das Objekt so dasteht, wie es dasteht.
Wir haben jetzt über den Mut zum Start und die komplexen Strukturen im Hintergrund gesprochen, aber das EOS ist ja im Grunde auch eine Antwort auf die Frage, wie moderne Medizin heute effizient organisiert sein kann. Wenn wir 10 Jahre vorausblicken, wird die Einzelpraxis zum Auslaufmodell und sind Zentren wie das EOS der neue Standard?
Ich glaube, ja. Also ich denke, es wird noch immer vereinzelt ein paar Einzelkämpfer geben in der klassischen Einzelordination. Aber ich glaube, Tendenz geht immer mehr in diese Zentren, in die Gruppenpraxen, Zusammenschlüsse von Fächern. Wahrscheinlich genau aus den Gründen, die ich auch genannt habe. Weil ich denke, wenn man mal die Vorzüge, die so eine Gemeinschaft, wie wir es jetzt hier haben, erfahren hat, kennengelernt hat, dann will man eigentlich nichts anderes mehr haben. Ich zu meinem Teil, wie vorher schon gesprochen, könnte es mir nicht vorstellen, alleine für mich in einer Wohnung oder in kleineren Räumlichkeiten zu sein, dort nur Patientenverkehr zu haben, ein Turnover einen nach den anderen ohne den Austausch. Also ich bin vielleicht auch von einem Naturell her jemand, der sich halt da gerne austauscht, Fälle bespricht, das Interdisziplinäre für mich super, super wichtig ist. Und am Ende des Tages, wie schon vorher angesprochen, der Patient im Mittelpunkt einfach steht und davon profitiert. Also ich glaube, ja, das wird immer, immer, immer mehr werden. Und ich glaube, zukünftig werden solche großen Zentren, ähnlich so wie ich es hier habe, zum Teil schon noch größer, der Standard wahrscheinlich werden, gefühlt. Mhm.
Was ist Ihr wichtigster Rat an die nächste Generation? Wie viel Unternehmer muss heute in einem guten Arzt stecken, um erfolgreich durchzustarten?
Also natürlich, man braucht ein gewisses wirtschaftliches Gefühl, um diese Herausforderungen, die sich einem bieten, gut bewältigen zu können. Es gibt durchaus aber, und das ist, glaube ich, auch ganz klar, super, super Ärzte, die wirklich exzellente Medizin machen, die halt leider dieses wirtschaftliche Denken nicht haben, dieses Gefühl nicht haben. Das heißt, die können genauso aber durchstarten, das bitte nicht falsch verstehen. Aber wenn man natürlich diesen Schritt wagt in die Selbstständigkeit, dann braucht man ein bisschen eine Unterstützung. Unterstützung im Sinne von vielleicht ein bisschen ein Know-how, was ich mir angeeignet habe mit dem MBA. Und wenn das nicht, gute Partnerinnen und Partner. Es steht und fällt so ein Objekt nicht mit mir als Person, sondern das ist an sich das Werk von sehr, sehr vielen total klugen Köpfen. Das fängt an, dass man die Unterstützung generell hat. Auch den Magister Pauschenwein zum Beispiel. Ja, also das hätte er nicht gesagt, mach das, würde ich jetzt nicht hier sitzen. Das geht weiter über Wirtschaftsberatung. Habe ich auch eine fantastische, die Kanzlei Goldstein in Neustadt, die mich da bei der Hand genommen haben und mit mir gemeinsam was durchgerechnet haben, ob das überhaupt hier wirtschaftlich ist. Dann braucht man ein Planungsbüro, wie vorher schon gesprochen, Planungsbüro Ebner, die hier mit mir gemeinsam dieses Objekt geplant haben und das auf Quadratmeter genau kalkuliert haben, dass sich die Parkplätze unten gut ausgehen für meine Patienten, wo wir vorher schon angesprochen, dass es ein Gamechanger ist. Dann brauchst du natürlich ein Marketing. Dann braucht es genauso Mitarbeiter her, die alle an einem Strang ziehen. Und das ist das Allerwichtigste, dass man vielleicht das nicht versucht, allein zu stemmen. Es ist schon als Selbstständige genug auf den eigenen Schultern. Sondern sich da ein paar Charaktere zusammenzusuchen, die die Vision verstehen, die dieselbe Vision teilen und man dann in einer super produktiven Partnerschaft über einen Zeitraum von, bei mir war es 2022 bis eigentlich Herbst 2025, da etwas erschaffen. Und ich glaube, da ist uns wirklich, wirklich was Gutes gelungen.
Ja, das kann ich bestätigen. Herzliche Gratulation auch von meiner Seite. Herzlichen Dank auch für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Eine Frage habe ich noch. Wann geht's wieder nach Griechenland?
Im Juli. An denselben Ort, wo ich die Gedanken damals schweife.
Das habe ich mir gedacht. Herr Dr. Sulzgruber. Nochmal herzlichen Dank für diese sehr persönlichen Einblicke auch in den Weg von der Klinik zum eigenen Ärztezentrum und Gratulation noch einmal. War schon sehr beeindruckend zu hören, wie Sie Ihre Expertise heute in der Neustadt für die Patienten einsetzen. Herzlichen Dank.
Danke vielmals.
Und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie konnten aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Egal, ob Sie eine Praxis gründen oder ein größeres Zentrum planen, wir Standesbank begleiten Sie dabei, Ihre Visionen auf ein sicheres Fundament zu stellen. Alle Infos zu EOS und den Kontakt zu uns finden Sie in den Shownotes oder auf apopunk.at. Bleiben Sie am Puls und was immer Sie machen, machen Sie es gut. Danke fürs Zuhören, Ihr Christian Petz.
Danke fürs Zuhören. Der Ampuls mit der Standesbank Podcast ist eine Produktion der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank. Mehr Infos zum Podcast und zu unseren Themen finden Sie unter apobank.at. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Und bis dahin, bleiben Sie am Puls.